SWR 2 Lesenswert Magazin.
Ich weine, weil ich dich liebe. I'm crying, 'cause I love you. Mit diesem Schrei fängt die Rapperin Lizzo ihr neues Album an. 'Cause I love you. Um Liebe und um das Verhältnis von Männern und Frauen soll es heute musikalisch gehen im SWR 2 Lesenswertmagazin. Guten Tag, ich bin Alexander Wassner. Wir begrüßen den Sommer mit einer Ausgabe unserer Literatursendung, die wir der Liebe, dem Sex und dem Süden widmen, in Büchern von Charles Bukowski, Michel Foucault und Simon Strauss. Aber es wird nicht nur schwül heute, sondern auch ein bisschen brutal, dann nämlich, wenn wir mit Rachel Kushner einen Frauenknast besuchen und mit Ingrid Noll einen Goldschatz suchen. Musikalisch haben wir heute ein paar besonders schöne, brandneue Liebeslieder rausgesucht. Und wir fangen an eben mit Lizzo, 'cause I love you. Never been in love before. What the fuck are fucking feelings, yo? Once upon a time I was a hoe. I don't even wanna hoe no more. Got you something from the liquor store. Little bit of Lizzo and some more. Trying to open up a little more. Sorry if my heart a little slow. I thought that I didn't care. Do it for you all, my friend. Ready, baby? Will you be my man? Wanna put you on a plane, fly you out to wherever I am. Kept you on the low, I was ashamed. Now I'm crazy about to attach your name. I thought that I didn't care. I thought I was loving bad. But baby, oh baby, I don't know what I'm gonna do. Ist nichts als Scheinwerfer bei Nacht auf der Fahrt durch den Nebel. So fängt ein Gedicht an, das eine Definition der Liebe heißt. Tückisch ist das, denn jeder Autofahrer weiß, bei Nebel nutzen Scheinwerfer nicht viel. Liebe heißt eine neue Sammlung von Gedichten von Charles Bukowski und das Gedicht geht entsprechend weiter. Liebe ist nichts als der Kronkorken, auf den man tritt, wenn man ins Bad geht. Autsch. Charles Bukowski ist vor genau 25 Jahren gestorben. Nächstes Jahr wäre sein 100. Geburtstag. Der Mann muss wiederentdeckt werden. Er ist der Dichter der Babyboomer. Sein Mann mit der Ledertasche erzielte allein schon Millionen Auflagen. Vor allem in Deutschland wurde er regelrecht zum Star. Er besang die Schönheit der Gosse. Er predigte eine Männlichkeit, die sich viele zum Vorbild nahmen. Allerdings glaube ich, dass nicht alle seine Leser männlichkeitsmäßig sauber zwischen Charles Bukowski und Charles Bronson unterscheiden konnten. Sie sehnten sich vor allem eine emotionale Hornhaut herbei, liebten den ungeheuren sexuellen Appetit des Schriftstellers und seinen existenziellen Stoizismus. Wir haben Ralf Bönt gebeten, sich das Gedichtbuch über die Liebe mal anzuschauen. Was für ein Bild von Männlichkeit Charles Bukowski in seiner Liebeslyrik zeichnet. Ralf Bönt ist als Schriftsteller unter anderem bekannt geworden durch ein Manifest für den Mann. Titel: Das entehrte Geschlecht. Ralf Bönt über die Männlichkeit in Bukowskis Liebeslyrik.
Kein Glück dabei. Im Herzen gibt es einen Ort, der nie gefüllt sein wird. Einen Raum. Und selbst während der besten Augenblicke und in den wunderbarsten Zeiten werden wir es wissen. Werden wir es besser als jemals vorher wissen. Im Herzen gibt es einen Ort, der nie gefüllt sein wird. Und wir werden warten und warten in diesem Raum.
Es ist jetzt 40 Jahre her, dass der amerikanische Psychiater Herb Goldberg die maskulinen Imperative benannte. Nach ihnen ist man zum Beispiel je männlicher, je weniger Schlaf man benötigt, je mehr Schmerzen man aushalten kann, je mehr Alkohol man verträgt und je mehr man seine Gefühle kontrolliert. Was sich wie die Militarisierung des Mannes liest, wird heute gern in einem irren Zirkelschluss als toxische Männlichkeit bezeichnet, in dem etwas an sich Neutrales giftig für sich selbst sein soll. Statt Grund und Ausweg aus einem Dilemma zu suchen, bleibt diese Formel nur vorwurfsvoll und damit in jenem geschlossenen blinden Wertesystem, das der Arzt Goldberg überwinden wollte. Andrologen wie der Düsseldorfer Psychoanalytiker Matthias Franz haben seitdem die spezifischen Problematiken in der Entwicklung des Jungen zum Mann herausgearbeitet und dabei die französische Feministin Elisabeth Badinter bestätigt, die Anfang der 90er Jahre ihr Buch über die Identität des Mannes damit einleitete, dass das Erwachsenwerden des Jungen etwas komplizierter ist als jenes der Mädchen. Hauptgrund sind abwesende oder dysfunktionale Väter. Trotz aufgeregter Debatten wissen das heute nur wenige. Und in der Kunst der Ehrlichkeit, die wir Literatur nennen, wird momentan lieber darüber geredet, welchen Geschlechts der Verfasser respektive die Verfasserin eines Werkes ist, als darüber, wie jenes Geschlecht in dieser Kunst denn verhandelt wird. Schon deshalb ist es ein Glück, dass der Verlag Kiepenheuer+Witsch das Werk von Charles Bukowski pflegt. Nun ist eine Auswahl von Gedichten erschienen, die unter dem provokant schlichten Titel »Liebe« von Abel de Brito ausgewählt und von Jan Schönherr ins Deutsche übertragen worden sind. »Liebe«, das war doch jene seltene Sache, die Konrad Lorenz als die Abwesenheit artgleicher Aggressionen erkannt hatte. Mithin also das, was Charles Bukowski zu lange entbehren musste. Peinlich genau hat der als Heinrich Karl Bukowski 1920 im deutschen Andernach als Sohn eines GI geborene Kultautor in seinem autobiografischen Roman »Das Schlimmste kommt noch« oder »Fast eine Jugend« die Kindheit geschildert, die unter seinem am soldatischen verrückt gewordenen Vater aus entehrenden Schikanen und schmerzhaften Prügelorgien mit dem Riemen bestand, gekrönt von einer monströsen Akne. Das hatte, natürlich, das zur Folge, was im heutigen Fachjargon Teil der Übermännlichkeit ist, den Auszug der Persönlichkeit aus ihrem Körper. Bukowskis Werk besteht nun aus den Selbstbeobachtungen dieser obdachlosen Persönlichkeit und ihres seelenlosen Körpers. Sie kämpfen um eine Wiedervereinigung nach dem psychischen und körperlichen Missbrauch, die in Vollendung der begonnenen Zerstörung bestehen kann oder in einer Gesundung, die allerdings unvorstellbar bleibt. Einzigartig ist Bukowskis empfindsamer Härtegrad, denn zuweilen erinnert er an die feinsinnigen und hellsichtigen Caprichos eines Paul Nizon, dann wieder an die kalte Brutalität in der Autobiografie des Serienkillers Jacques Mesrine. Während die Erzählungen oder der berühmte Roman vom Mann mit der Ledertasche allerdings stark dem Negativstrudel zuneigen, dem heute etwa Michel Houellebecq so erfolgreich wie unbewusst erlegen ist, entgehen die Gedichte viel eher der wohlfeilen Koketterie mit der bösen, bösen Maskulinität. Seinen Härtegrad behält Bukowski dabei nicht unbedingt bei, auch nicht, wenn er explizit und schmucklos wird. Seine Banalität ist meistens nur scheinbar und überfordert ist er nur, wenn es um Vaterschaft geht. Man muss gewiss keine literaturwissenschaftliche Grundausbildung mitbringen, um sich von diesen Gedichten ansprechen zu lassen, aber ein freies Herz sollte man schon haben, denn sie sagen über den sogenannten schwarzen Kuss das Minimum, die Wahrheit, die ganz im Lorenzschen Sinne die vollständige Annahme des anderen in seinem Körper ist. Hier war Bukowski schon viel weiter, als es eben Will Beck oder im Deutschen beispielsweise Thomas Melle oder Heinz Strunk sind, wenn sie virtuos den Ekel besingen. Bukowski wundert sich über eine Frau in seinem Bett und fragt: Zu wem gehörst du? Bist du echt? Er kennt die Lebensbuckligen, besingt traurig ein altes Paar, weiß, wie einer die Liebe braucht, was ein Vater und was eine Mutter ist und dass er beim kindlichen Lesen unter der Bettdecke mehr Frau als Frau war und mehr Mann als Mann. In Liebe, zerquetscht wie eine tote Fliege, wird der Liebeskummer entdeckt und der Kater danach gleich mit. Bukowski erkennt die Liebe an den Wänden, die die Liebenden umgaben, im Besteck, das sie benutzten, an einem Klo und einer Badewanne. Er sagt: Dein Bein, mein Bein, dein Arm, mein Arm, und lässt Liebe so schnell trocknen wie Sperma. Er lässt sich zum Lachen bringen, wo Berufskomiker scheitern. Angst hat dieser angstvolle Mann keine gehabt, wenn er schrieb. Er schrieb gegen die gepanzerten Körper und Köpfe an, und mit ihm können wir ein paar Jahrzehnte zurückspulen und das derzeit misslingende Gespräch über die Liebe neu anfangen.
Die Gedichtsammlung Liebe von Charles Bukowski wurde von Abel de Pretto herausgegeben und von Jan Schönherr ins Deutsche übertragen. Das Buch ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen und kostet 11 Euro. Sie hören das SWR 2 Lesenswertmagazin und wir kommen zur Soko. I just want to make it new with you. Das ist wesentlich sanfter als Lissow.
Discover me through my songs, learn my heartbreaks and fears and depression, hear all the cracks and the lack of talent, and I hope that you don't hate me by then. I hope that you don't hate me by then.
Und wir wechseln von Männern, die lieben, zu Frauen, die hassen. Die Welt ist in Gut und Böse geteilt, in Vergnügungspark und Knast. So lautet die beunruhigende, dualistische Diagnose des neuen Romans von Rachel Kushner. Die Amerikanerin lebt, wie Charles Bukowski das tat, in Los Angeles. Ihre Bücher Telex aus Kuba und Flammenwerfer wurden internationale Bestseller, gefeiert als vielschichtige und scharfsinnige Gesellschaftsporträts. In Telex aus Kuba ging es um Grenzüberschreitungen der Revolution, in Flammenwerfer um die Freiheit der Kunst. Jetzt widmet sie sich dem begrenzten Leben in einer amerikanischen Frauenvollzugsanstalt. Auch ihr neuester Roman wurde in Amerika hochgelobt und schaffte es auf die Shortlist des Man Booker Preis. Bettina aber Banell hat The Mars Room unter dem Titel Ich bin ein Schicksal ins Deutsche übersetzt. Und Lorin Dalski hat den Roman gelesen. Sie teilt die Begeisterung nicht ganz.
Gleich zweimal lebenslänglich plus 6 Jahre lautet das Urteil für die 29-jährige Romy Hall, die ihren Stalker Kurt Kennedy getötet hat. Fortan muss ihr 5-jähriger Sohn Jackson bei ihrer Mutter leben, bis diese bei einem tödlichen Unfall stirbt und Jackson in der Obhut des Pflegesystems verschwindet. Die Handlung setzt direkt nach dem unumstößlichen Urteil mit der Überführung in die Vollzugsanstalt ein. Den gleichförmigen Tagen entsprechend besitzt der 400 Seiten starke Roman kaum einen Plot und ist über weite Strecken eine zähe Lektüre. Kuschners Roman erzählt den typischen Gefängnisalltag. Schlechtes Essen, Arbeit in der Werkstatt, Schmuggelgeschäfte, Schlägereien, homosexuelle Liebschaften, Einsamkeit und Sinnverlust.
Ich habe nicht vor, lange zu leben. Auch nicht unbedingt kurz. Ich habe gar nichts vor. Die Sache ist bloß die, man existiert ja weiter, ob man es nun vorhat oder nicht, bis man irgendwann nicht mehr existiert. Und dann sind Vorhaben bedeutungslos.
Insofern ist es nicht nur für die Figuren, sondern auch für die Autorin naheliegend, die Leere der Gegenwart und Zukunft durch die Vergangenheit zu füllen. In unzähligen Rückblicken verdichtet der Roman die verschiedenen Biografien zu einem kollektiven Schicksal der Armut und des Scheiterns. Zwar tragen die Figuren ein tristes Blau, wer aber einige Episoden der älteren Erfolgsserie Orange is the New Black gesehen hat, wird die starken Parallelen zur Montagetechnik mit harten Brüchen, zu Konflikten und Figuren bemerken. Beispielsweise die Geburt eines Kindes in der Vollzugsanstalt, das der Mutter, die keine medizinische Versorgung erhält, unmittelbar nach der Entbindung entrissen wird. Oder die transsexuellen Charaktere, die den Übergriffen der Inhaftierten ausgesetzt sind. Die in der Außenwelt erfahrene Gewalt setzt sich im Mikrokosmos-Gefängnis durch Wärter und Insassinnen fort. Die harten Maßnahmen im Strafvollzug führen mitnichten zu einem geläuterten Selbst. Kuschners Roman illustriert, was der französische Philosoph Michel Foucault bereits 1975 in seinem Werk Überwachen und Strafen mit folgenden Worten kritisierte. Der erwartete Besserungseffekt resultiert weniger aus Sühne und Reue, als vielmehr direkt aus einer Mechanik der Dressur. Richten ist Abrichten. Doch das Abrichten ist selbst ein Gewaltakt und fördert keine Chance auf ein verbessertes Leben nach der Haft. Kuschner konterkariert sowohl den Freiheitsgedanken als auch den sozialen Aufstiegsmythos des amerikanischen Traums. In unzähligen Binnengeschichten zeigt ihr prätentiöser Roman wenig überraschend, dass die Teilhabe an Erfolg und Glück maßgeblich von Herkunft und Geschlecht abhängen. Sie stimmt in die Kritik an neoliberalistischen Machbarkeitsvorstellungen ein und formuliert eine dezidiert weibliche Perspektive. Wer als Tellerwäscherin geboren ist, wird es auch bleiben. Entsprechend konstatiert Romy.
Das Leben selbst ist das Gleis. Es hat sein eigenes Ziel, bahnt sich seinen eigenen Weg. Mein Weg hat mich hierher geführt.
Auch wenn die Metaphorik oft hinkt und sprachlich selbst in engen konventionellen Bahnen verbleibt, tritt der Bezug zum Titel »Ich bin ein Schicksal« klar hervor. Romy ist im San Francisco der 1980er und 1990er Jahre in desolaten Verhältnissen aufgewachsen. Ihre tablettensüchtige und kettenrauchende Mutter ist arbeitslos, hochverschuldet und finanziert sich allein über wechselnde Ehemänner. Obwohl Romy mit einem Highschool-Abschluss bereits eine Ausnahme darstellt, bietet sich ihr keine Möglichkeit, den Zirkel aus Gewalt, Drogen und sexuellen Übergriffen zu durchbrechen. Ihr Schicksal ist kein singuläres, sondern lediglich eines von vielen Frauen, die sich in schäbigen Clubs wie dem Mars Room verkaufen müssen.
Der Mars Room war ein Ort, an dem man tun konnte, was man wollte. Als ich mit Jacksons Vater zusammen war, zog ich ihm einmal eine Flasche über den Kopf und er schlug mich zurück ins Gesicht. Und 5 Stunden später ging ich mit einem blauen Auge und Sonnenbrille wieder zur Arbeit und niemand sagte etwas. Wenn du geduscht hattest, war das im Mars Room ein Wettbewerbsvorteil. Wenn deine Tattoos nicht falsch geschrieben waren, warst du heiß begehrt. Wenn du nicht im 5. oder 6. Monat schwanger warst, galtst du an einem gegebenen Abend als das It-Girl im Club. Hier und da sprühte eine Frau einen Kunden Pfefferspray ins Gesicht. Dann rannten alle hustend und prustend raus.
Die wenigen Passagen, in denen Kuschner lakonische Alltagsbeschreibungen mit schwarzem Humor kombiniert, machen den Roman lesenswert. Doch allzu oft verfällt die Erzählerin in einen belehrenden und vorwurfsvollen Ton, der die fiktive, privilegierte Gesellschaft und das lesende Publikum gleicherweise adressiert. Der Roman verflacht zu groben Oppositionen. Er stellt den Inhaftierten eine stereotypisierte Gruppe gegenüber, der Unverständnis, Desinteresse und Unwissenheit zugeschrieben werden. Dies irritiert vor dem Hintergrund schockierender Szenen, beispielsweise als die 11-jährige Romy sich hoffnungslos verirrt und auf die sexuelle Erpressung eines älteren Geschäftsmanns eingeht, um Geld für den Nachhauseweg zu erhalten. Artikuliert wird die berechtigte Verbitterung über ein System, das in seiner Schutzfunktion versagt hat. Retrospektiv kommentiert Romy die Szene und wendet sich an die Leserin.
Ihr werdet nicht mitgegangen. Das ist mir klar. Ihr werdet mit ihm nicht in sein Zimmer gegangen. Ihr hättet ihn nicht um Hilfe gebeten. Ihr werdet mit 11 nicht um Mitternacht durch die Gegend geirrt. Ihr hättet warm und trocken daheim in euren Betten gelegen und geschlafen. Bei eurer Mutter und eurem Vater, die sich um euch sorgten und Regeln, Zeiten, Erwartungen mit auf den Weg gaben. Für euch wäre alles anders gewesen. Aber an meiner Stelle hättet ihr das Gleiche gemacht wie ich.
Kushner stilisiert ihre Heldinnen zu Wesen einer fremden, unbekannten Welt, was in der Bezeichnung des Clubs Mars Room offenkundig wird. Doch dürfte für einen Großteil der Gesellschaft die Existenz dieser Welt keine Neuigkeit sein. Ebenso wenig ist davon auszugehen, dass die Mehrheit die Not dieser Frauen nicht anerkennen oder nachvollziehen kann. Wer hier zur Anteilnahme nicht fähig ist oder sozial Benachteiligte gar verurteilt, wird Kushners Roman gar nicht erst in die Hand nehmen wollen. Vor wem rechtfertigt sich Romy? Wer verbirgt sich hinter dem Angeklagten ihr? Wohlwollend könnten die moralisierenden Leserinnenansprachen als eine Art Brechtsche Verfremdung verstanden werden. Brechts Verfremdungseffekt zielt gerade nicht auf Identifikation und Mitleid, als vielmehr auf kritische Reflexion und Distanz zur Figur. Im Unterschied zu Brecht verzichtet Kushners plakative Darstellung jedoch auf Ambivalenzen und verhindert so einen differenzierten Blick auf gesellschaftliche Realität. Ihre Romanwelt kennt keine Zwischentöne, was sich vor allem an den Charakteren zeigt. Frauen sind Opfer, Männer sind Täter. Die männlichen Charaktere sind triebgeleitet, entweder in einem naiv-dümmlichen Sinne oder als brutale sexistische Ungeheuer. Da wären beispielsweise der alkoholsüchtige Kurt Kennedy, ein pathologischer Veteran aus dem Vietnamkrieg, der Romy von San Francisco bis nach Los Angeles nachstellt, oder etwa der überzeichnete Doc, ein kaltblütiger, korrupter Polizist, der sich nur akzeptiert fühlt, wenn er auf das Gesicht einer Frau ejakulieren kann. Ich bin ein Schicksal ist eine Aktualisierung der historischen Kritik an sozialer Ungerechtigkeit und sexueller Diskriminierung, die aufgrund ihrer Überzeichnung und Stereotypisierung leider ihren literarischen Reiz einbüßt. Seinen Aufschlusswert besitzt der Roman vornehmlich als umfassende Milieustudie einer weiblichen Unterschicht.
Lorraine Dalsky über Ich bin ein Schicksal, das neue Buch von Rachel Kushner. Übersetzt wurde es von Bettina Aberbanell. Es ist bei Rowohlt erschienen und kostet 24 Euro. Und jetzt kommt mein musikalisches Highlight. Die neue Platte von The National, I Am Easy to Find. Im Sommer sind sie auf Tour und hier besingen sie die Liebe zu Rom und zu einem offenbar hochgeschätzten Gegenüber. I'm not afraid to tell you what I want. I'm not afraid of anything. I want it all. Ich habe keine Angst, dir zu sagen, was ich will. Ich will einfach alles. Ich habe gar keine Angst.
I'm your hospital. I'm your silver cross. Tell me what to be. Tell me how to talk. Patty wasn't lonely. Robert wasn't lost. Put me on a rope. Take me for a walk. Roman holiday. Every time. Day, I take away your shame. I'm not afraid to tell you what I want. I'm not afraid of anything. I want it all. Never leave me out here for too long. Put me in your movie, pin me to your wall. Roman holiday. Every time it rains. Roman holiday. Said please.
best to him. Please think the best of me.
National mit Roman Holiday, mit römischen Ferien im SWR 2 Lesenswertmagazin. Reden wir über die Ferien, reden wir über die Hitze, reden wir über Sommer, über ewige Werte, reden wir über eine Stadt, in die alle Wege führen, über Rom. Der Schriftsteller und Theaterkritiker Simon Strauss war da jetzt auch, er war da wohl schon häufiger und er hat ein Buch darüber geschrieben. Römische Tage heißt es. Maike Fessmann hat das Buch für uns gelesen. Frau Fessmann, worum geht's denn? Kann man das so einfach sagen?
Simon Strauss weiß, dass er nicht als Erster nach Rom kommt und die ganze Anlage ist davon geprägt, dass es schön wäre, der Erste zu sein, dass es aber auch interessant ist, einfach einer von vielen zu sein, aber er möchte selbst schon etwas Besonderes sein. Er hatte offenbar eine Einladung von der Casa di Goethe. Das ist eine Kultureinrichtung, die vom deutschen Kulturministerium bezahlt wird, im ehemaligen Wohnhaus Goethes. Und er fingiert aber, dass sein Ich-Erzähler gegenüber ein Zimmer bezieht und das anmietet von Römern, die in der Hitze der Stadt lieber ans Meer fliehen.
Und was hat man dann, wenn man das liest, vor Augen? Gibt es da sowas wie eine Gattungsbezeichnung für?
Er orientiert sich natürlich etwas an der italienischen Reise. Ich würde sagen, es sind Vignetten, kleine Vignetten aus Rom, in denen sich Wege überschneiden. Und zwar Wege durch die Stadt, Wege zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit, zwischen dem Profanen und dem Heiligen. Also eine Methode, das eigene Erleben wie ein Tableau darzulegen, das auch Denkbilder entwirft.
Ja, das bietet sich ja bei Rom an. Also das heißt, das ist eine Stadt, die seit der Antike alle fasziniert hat. Er sagt das auch ganz am Anfang, glaube ich, dass jede Generation quasi ihr eigenes Rom entdecken muss. Will er jetzt so eine Art Klassik reetablieren in heutigen Zeiten?
Also er ist ja promovierter Altertumswissenschaftler und er hat ein Debütbuch geschrieben, 7 Nächte heißt es, das eben auch schon so eine Anlage hatte. Ein junger Mann kurz vor der Festanstellung erlebt nochmal 7 große Dinge. Also zum Beispiel springt er von einem Turm, er ist auf einem erotischen Maskenball und er versucht, wilde Dinge zu erleben und am nächsten Tag darüber zu schreiben. So würde ich sagen, hat dieses Buch auch durchaus eine formale Anlage, nämlich zu sagen, ich, der Erzähler, bin 2 Monate in Rom und nun versuche ich, mich in diese Stadt einzuschreiben, könnte man sagen. Noch einmal einen Blick einzuüben, der vielleicht nur in Rom möglich ist. Am Ende nennt er das den vollkommenen Blick. Das hat zum Teil ein bisschen etwas Angestrengtes. Also es ist schon manchmal auch ein bisschen verkrampft und man merkt, dass er so selber nach dem Klassischen, nach dem Großen strebt und bereits vom Nachruhm spricht, dass es wichtiger sei, in der Zukunft erinnert zu werden, als wie man in der Gegenwart von jemand denkt und dass er von vergangenen Idealen zerfressen sei, getrieben von unbefriedigtem Ehrgeiz. Und gleichzeitig kann Simon Strauss natürlich schreiben und wird natürlich auch immer wieder mit seinem Vater Botho Strauß verglichen.
Ja, da hat sich jetzt ja mittlerweile sowas wie eine kleine Schriftstellerdynastie entwickelt. Botho Strauß, Simon Strauß. Also offensichtlich ist das jetzt das Schreiben in dieser Familie etwas relativ Verbreitetes. Ich hatte so beim Reinlesen auch das Gefühl, dass es da Parallelen gibt zwischen Simon Strauß und Botho Strauß. Botho Strauß, der große Autor, der seit den 80er Jahren immer wieder als unser lebender Klassiker ein bisschen gehandelt wird. Oder wie haben Sie das empfunden? Gibt es da Ähnlichkeiten?
Also er macht in der Tat ähnliche Dinge, dass er in der Form von Kurzprosa Zeitdiagnostik und Beobachtung verbindet. Es ist klar, dass man ihn auf diesen Vater, auf diesen großen Schriftstellervater bezieht. Andererseits, warum soll ein Sohn sich nicht an seinem Vater orientieren? Das finde ich in dem Sinne jetzt nicht verwerflich. Es ist vielleicht noch ein ganz wichtiges Motiv in diesem Setting, dass dieser Erzähler oder diese Autorfigur von Herzschmerz geplagt wird. Und zwar einerseits von metaphorischem, symbolischem Liebesherzschmerz, aber auch von ganz profanem medizinischem Herzschmerz. Also er hat Herzrhythmusstörungen und gerät deshalb immer wieder in medizinische Ambulanzen. Er misst seinen Puls. Man hat das Gefühl, er neigt schon ein bisschen zur Überempfindsamkeit, zum Hypochondersein. Und diesen eigenen Herzschmerz parallelisiert er auch mit dem deutschen Herzschmerz, mit dem deutschen Herzrhythmusstörungen, dass eben Deutschland immer noch nach wie vor ein gespaltenes Land sei, das in einem verschiedenen Takt funktioniert. Er besucht Leute wie einen deutschen General im Ruhestand, ist bei der Geburtstagsparty eines Messerwerfers. Er ist auf einer Konferenz zum Thema Kindheit auf dem Landgut eines römischen Industriellen, wo dann prompt ein alter Philosoph aus Turin so richtig gemaßregelt wird und ein Schriftsteller ohrfeigt einen Mailänder Literaturkritiker. Also er hat Geschichten aus Rom, die eher im Kulturmilieu spielen. Und auf der anderen Seite geht er natürlich durch die Straßen und sieht dort zum Beispiel den Müll, riecht den Gestank und unterlegt das Ganze aber mit romantischen Impulsen, als mit Phantasmagorien. Man weiß nicht, ob der Erzähler wirklich im Krankenhaus ist oder sich das nur einbildet. Und durch das ganze Buch führt natürlich die Verfolgung einer schönen jungen Frau.
Das stimmt, das darf natürlich da überhaupt nicht fehlen. Jetzt, wo Sie es so aufzählen, was bringen diese Geschichten? Führen die diesen Gedankengang von Simon Strauß weiter?
Es sind schon kulturkritische Episoden. Ja. Er spricht einmal davon, dass die wahre Kirche ein Schutzraum sein müsste gegen das digitale Zeitalter, für die gequälten Gemüter. Das sind natürlich schöne Ideen. Ich bin etwas zwiegespalten im Verhältnis zu dem, was er da vorführt. Es liest sich gut. Es sind eigentlich auch wie ein Kunstwerk, das man betrachtet. Aber es ist auch ein bisschen wohlfeil, ja. Und manchmal wird es dann so ein Betulichkeitsquark, wenn er zum Beispiel sagt, man müsse Geschichte nicht nur in Stunden oder Tagen rechnen, sondern mit Blicken rechnen. Und wenn er beschreibt, dass man in Rom den vollkommenen Blick lernen könne, dann gibt es eben auch so Szenen, dass er ganz am Ende geht in ein Flüchtlingslager und das sind zwei dänische Helferinnen, die mit skeptischem Blick gucken. Und da unterstellt er dann sofort, die wollten die Flüchtlinge wohl für sich selber haben. Also so ein bisschen so ein Ressentiment gegen, in Anführungszeichen, Gutmenschen spürt man schon die ganze Zeit. Und man fragt sich, wie möchte man die gegenwärtige Welt, die digitale Welt, in der wir ja natürlich alle leben, wie will man die denn tatsächlich wieder verzaubern? Er redet von Wiederverzauberung. Und natürlich ist Europa es ist ein schöner Begriff, aber es funktioniert ja nicht mal in Rom, die Wiederverzauberung der Welt. Also wie soll das gehen? Und es müsste dann literarisch aufgehen. Und manchmal ist es dann eben doch sehr ins Große gegriffen und die Dinge sind eben schon relativ abgelutscht, die er beschreibt. Was nicht heißt, dass man dieses Buch nicht mit einem gewissen Vergnügen liest. Ich würde es aber nicht zu hoch hängen, weder gedanklich noch literarisch.
Vielen Dank, Maike Fessmann. Das Buch Römische Tage von Simon Strauß ist im Verlag Tropen erschienen. Für uns ist es das SWR2 Buch der Woche, über das in den nächsten Tagen sicher einige Diskussionen stattfinden. Unser nächstes Lied ist vielleicht ein unglückliches Liebeslied. Eisbären müssen nie weinen, heißt es im genau 40 Jahre alten Hit von Grauzone. Nouvelle Vague, die große Coverband, hat es in den letzten Wochen auf einem neuen Album herausgebracht, das Curiosities, Originelles heißt.
Und diese Fassung ist wirklich originell. Eisbär, gespielt von Nouvelle Vague. Sie hören das SWR2 Lesenswertmagazin. Wir reden heute über Spielarten der Liebe und über den beginnenden Sommerurlaub. Und deshalb stellen wir jetzt einfach mal zwei Bücher kurz vor, nämlich Ingrid Nolls Roman Goldschatz zum Beispiel. Der eignet sich für einen Sommerurlaub ganz hervorragend, wenn man leichte, schlaue Lektüre mitnehmen will. Ingrid Noll, Pionierin des Kriminalautorinnenwesens, ist mittlerweile 85 Jahre alt und hat erst angefangen zu schreiben, als die Kinder aus dem Haus und die Mutter über 100 war. Seitdem, seit 1991, ist sie dafür umso produktiver. In ihrem neuen Roman Goldschatz stellt sie die etwas biestige Trixie in den Mittelpunkt. Die erbt überraschend ein Haus ihrer Tante, zieht mit Freunden dort ein. Alle sind ökologisch sehr bewusst, vom Willen zu einem richtigeren Leben in der Falschheit der Welt beflügelt. Aber diese Flügel sind etwas gestutzt, weil heute das Leben nicht mehr in so einer Aufbruchsstimmung stattfindet wie in der Hippie-Ära. Denn man muss ja auch beim freien Leben an die Rentenkasse denken oder die Karriere. Und dann finden diese jungen Leute plötzlich Goldmünzen, die irgendwie auf eine unheimliche Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg verweisen. Und es brechen zahlreiche soziale und lebenspraktische Konflikte aus. Trixie muss in dem Buch viel lernen, vor allem was Liebe ist, und das lernt sie auf einer ziemlich harte Tour. Ich habe das Buch gerne gelesen. Es war vielleicht manchmal etwas sprachlich karg, aber das vergisst man bald, weil die einfache Sprache nur einem Ziel dient, nämlich Klarheit in der Handlung und in den Charakterisierungen zu schaffen. Der Vergleich mag gewagt sein und es geht nicht um die Zaubertricks, aber was die Personenführung angeht, hat mich Ingrid Noll ein bisschen an Joanne K. Rowling erinnert. Ihre Figuren sind klar und eindeutig. Wenn sie jemanden nicht leiden kann, dann denunziert sie ihn aber auch in jeder Äußerung. Wenn jemand Mitleid verdient, verdient er es die ganze Zeit. Das Buch ist als Strandlektüre sehr gut geeignet. Um anschließend nachzudenken, empfehlen sich einfache Fragen. Wie wichtig ist Geschichte, um die eigene Identität zu verstehen? Man kann sich auch die Frage stellen und am Urlaubsabendessen diskutieren, kann es heute noch ein alternatives Leben überhaupt geben? Was macht Geld mit uns? Welchen Stellenwert hat es in den unterschiedlichen Generationen? Das zweite Buch, das ich in der letzten Zeit gelesen habe, ist von ganz anderem Kaliber. Moby Dick von Herman Melville. Erschienen ist das Buch bei Hansa, es ist 850 Seiten dick. Herman Melvilles 200. Geburtstag wird in diesem Sommer überall gefeiert.
Moby Dick, das ist das Buch, das jeder kennt, aber kaum einer vollständig gelesen hat. Kapitän Ahab jagt darin bekanntermaßen den weißen Wal rund um den Globus. Ismail, der Matrose, berichtet davon. An Bord sind allerlei illustre Gestalten, wie zum Beispiel Starbuck, der damals noch ohne Kaffee-Pappbecher herumgeisterte. Aber wer ist dieser Moby Dick, der erst auf Seite 825 zum ersten Mal auftaucht? Klar, das ist ein weißer Pottwal, das weiß jeder. Aber ist er nicht in irgendeiner Weise auch allegorisch? Ist er das unterbewusste Ahabs? Ist er sein Zorn, seine Wut? Oder ist in der Fixierung Ahabs auch seine Männlichkeit mitgemeint? Ist der weiße Wal so eine Art gründlich misslungener Liebesbeziehung vielleicht? Oder ist der Wal doch eher einfach das andere Ahabs, des Kapitäns, dem er ein Bein abgetrotzt hat? Und vielleicht ist der weiße Wal ja auch ganz einfach die Natur, die hier im Dienst der Ökonomie zu Grabe getragen wird. Jedenfalls, Herman Melvilles Buch Moby Dick ist ein Buch, für das man Zeit braucht. Sein Schöpfer Herman Melville hat sich damals die Zeit genommen und es hat ihn fast vernichtet. Er brauchte den Erfolg, um seine Familie zu ernähren. Das Buch lag wie ein fauliges Walskelett in den Geschäften. Heute ist es dafür eine der großen allegorischen Erzählungen über die Moderne. Und wer es liest, findet darin zahllose Anregungen, die zum Geschichtenschatz der Gegenwart einfach dazugehören. Der Weiße Hai zum Beispiel hat ein Kapitel. Ungezählte Science-Fiction-Abenteuer sind miterzählt und vorerzählt darin schon. Netflix-Serien verdanken ihre Anregungen der Form und den Geschichten des Herman Melville. Nehmen Sie sich Zeit. Nehmen Sie den Sommer frei, fahren Sie literarisch durch die sieben Weltmeere, lesen Sie Moby Dick. Und damit widmen wir uns einem Welthit. I'm not in love. Das haben Depeche Mode einst gesungen. Jetzt ist das Lied gerade noch einmal neu erschienen, nämlich gesungen von Kelsey Lewis. 2018 galt es als philosophische Sensation des Jahres. Auf Französisch erschien endlich im Verlag Gallimard Michel Foucaults vierter Teil seiner Studien zum Themenkreis Sexualität und Wahrheit. Der Autor war da schon 30 Jahre tot. Er starb 1984 kurz vor der Veröffentlichung. Eine seiner letzten Anweisungen war, unveröffentlichte Werke von ihm sollten unveröffentlicht bleiben. Jetzt machte ein Wechsel bei den Erben die Publikation trotzdem möglich. Den vierten Band seiner groß angelegten Geschichte der Sexualität hatte Michel Foucault noch 1984 schon schwer krank mit Notizen versehen. Frédéric Gros hatte diese Fassung ediert. Nun ist das Buch unter dem Titel »Die Geständnisse des Fleisches« auf Deutsch erschienen und Pascal Fischer hat geschaut, wie sensationell die Veröffentlichung wirklich ist.
Bei dieser sogenannten philosophischen Sensation assoziiert man schnell ein saftiges Buch mit Stellen. Weit gefehlt. Dieser Text ist wissenschaftlich, geradezu spröde. Andrea Hemminger übersetzt ihn korrekt, muss aber teilweise dem verschachtelten, prätentiösen Satzbau folgen. Französische Distinktion eben. Inhaltlich knüpft Michel Foucault hier an seine Arbeiten zur antiken Lebenskunst und zum Gebrauch der Lüste an. Schaut, was aus den heidnischen Praktiken sodann im 2. bis 4. Jahrhundert im Frühchristentum wird. Er liest kanonische Autoren wie Clemens von Alexandria, Tertullian, Gregor von Nyssa, Johannes Chrysostomos und Augustinus. Und Foucault überrascht uns. Die Christen übernehmen wie selbstverständlich vielerlei pagane Praktiken, von der Askese bis zur Jungfräulichkeit. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass die Christen dabei ihr Innerstes immer exzessiver überwachen. So erhält die Taufe beispielsweise bald eine Vorbereitungszeit voller Reinigungsrituale und Sündengeständnisse. Hier übt der Christ ein, wie er auch nach der Taufe fleischlichen Gelüsten widerstehen kann.
Die Taufe muss vorbereitet, begleitet und in die Länge gezogen werden. Mit Operationen, die das Subjekt an sich selbst in Form der Abtötung oder in Gestalt des geistigen Kampfes in seinem Inneren vornimmt.
Ähnlich rigoros entwickelt sich das Klosterleben. Weit entfernt von der Lehrer-Schüler-Beziehung der Antike, tötet man den eigenen Willen, die eigene Vernunft der jungen Mönche geradezu ab. Hackt deren Bewusstsein dadurch, dass sie ständig die kleinsten Vergehen gestehen müssen und sinnloseste Aufgaben erledigen dürfen.
Dies tat Abt Johannes, ein Held des Gehorsams, als sein Lehrer ihn ein ganzes Jahr lang zum Gießen eines ausgetrockneten, mitten in die Wüste gepflanzten Stocks schickte.
Die dabei entwickelten Selbstüberwachungstechniken darf der christliche Mainstream bald schmecken, in der Kunst der Jungfräulichkeit, bald ein Modell für die keusche Ehe. Hier halten sich die Ehepartner nicht einfach an Regeln, sondern kontrollieren ihre tiefsten Gefühlsregungen, ständig und wachsam, disziplinieren sich fortwährend, um nur noch Sex zu haben, wenn Kinder gezeugt werden sollen, nicht aber aus bloßer Lust. Insbesondere das letzte Drittel des Buches wartet mit den skurrilsten, aber prägendsten Theorien des Augustinus auf. Ihm zufolge gab es zwar Sex im Paradies, allerdings gänzlich ohne die freche Libido, denn die macht den Sex erst sündig.
Es ist die unwillkürliche Form einer Erregung, die das Geschlecht zum Subjekt des Aufstands und zum Objekt des Blicks macht. Die sichtbare und unvorhersehbare Erektion.
Das aufmüpfige Glied symbolisiert sozusagen den Menschen, der gegen Gott rebelliert. Nur ein keusches Leben, zumindest aber eines mit Sex ohne Lust, kann den Menschen in den Urzustand vor dem Sündenfall zurückversetzen. Nur diese permanente Arbeit an der Seele kann ihm das innigste Verhältnis zu Gott bescheren. Sex im Paradies und sich regende Penisse, das scheinen die süffigen, aufregenden Höhepunkte des Buches. Widernatürliche Sexualpraktiken sind hier zwar ein wiedergehendes Thema, werden aber kaum konkret benannt. Auch bei der asketischen Dressur der Mönche bleibt Foucault harmlos, obwohl gerade die christlichen Asketen so manchen Rekord in sinnfreien Tätigkeiten errungen haben. Den revolutionären, programmatischen, ja kühnen Wind aus »Die Ordnung des Diskurses« sucht man vergebens. Drehbuchreife Szenen wie aus »Überwachen und Strafen«, als der Attentäter Damien gevierteilt wurde, Fehlanzeige. Die begrifflichen Differenzierungen, die Foucault herausarbeitet, sind dafür oft so feinsinnig, dass die genaue Lektüre einer mönchischen Selbstkasteiung gleichkommt. Das liegt auch daran, dass sich Foucault von den Originaltexten wegschwemmen lässt. Absurde Spitzfindigkeiten, Aufzählungen, blumige Metaphern, argumentative Sackgassen, all das paraphrasiert Foucault gerne weitschweifig. Vereinzelt auch hochgestochen, obwohl es seiner eigenen Argumentation gar nicht unbedingt dient. Dem profanen, ungeduldigen Leser empfiehlt sich daher, zunächst die Anhänge zu lesen. Sie geben einige zentrale Thesen verkürzt wieder. Der Jubel über das Buch lässt sich damit cum grano salis verstehen. Manche eifrigen, entflammten Leser hoffen, durch ihre öffentlichen Bekenntnisse werde wohl ein wenig heiliger Geist des Diskursanalyse-Kirchenvaters Foucault auf sie überfließen. Denn angebliche hellseherische Bezüge in unsere Gegenwart oder auch nur in die von Foucault fehlen völlig. Natürlich gilt der Autor zu Recht als Großvater der Gender Studies. Und natürlich zeigt die Studie sehr konkret, wie Genderrollen festgeschrieben wurden. Allen voran die der Frau als lockendes Weib, das sich zu Jungfräulichkeit zwingen muss. Die Verbindungen zu heute muss sich der Leser aber stets selbst dazu denken. Wer will, findet natürlich Vorformen der MeToo-Debattenkultur im Buch. Denn wie heute sollten auch damals die Sünder öffentlich gestehen und büßen, sollte man ohne jegliche Ambivalenz über Sex reden. Die medialen MeToo-Rituale zeigen einmal mehr, wie Praktiken zugleich befreien und disziplinieren können. Foucault wäre dann wohl ein Stachel im Fleisch des Netzfeminismus. Und jeder meditationswillige Selbstoptimierer und Buddhismus-Konvertit erfährt bei Foucault, wie viel Achtsamkeit das Frühchristentum kennt, nur freilich mit einem moralinsauren Aroma, das herauszuschmecken ja Foucaults Hauptanliegen ist. Das Buch weist auf die fatalen Fortwirkungen hin.
Das mittelalterliche Christentum ist vor allem ab dem 13. Jahrhundert zweifellos die erste Zivilisationsform, die in Bezug auf die sexuellen Beziehungen zwischen Ehegatten derart weitschweifige Vorschriften entwickelt. Die ganz genaue Kodifizierung der Momente, Initiativen, Billigungen, Ablehnungen, Stellungen, Gesten, Liebkosungen, Worte, die bei den sexuellen Beziehungen vorkommen dürfen.
Ja, am Ende begreift der Leser, warum sich die Prüderie tief im Subjekt eingenistet hat. Aber stand das wirklich bislang in keiner Kirchengeschichte? Zumindest verpasst Foucault allem ein kritisches Framing. Und das ist wichtig in Zeiten, in denen manche pauschal unsere christliche Tradition wiedererwecken wollen. Man sollte schon wissen, wie viel Unterwerfung und Wirrnis damit wirklich einhergeht.
Pascal Fischer über Michel Foucaults nachgelassenen Band »Die Geständnisse des Fleisches«. Das Buch wurde von Andrea Hemminger ins Deutsche übertragen. Es ist bei Surkamp erschienen und kostet 36 Euro. Das war das SWR2 Lesenswertmagazin. Heute mit Büchern von Charles Bukowski, sein Gedichtband »Liebe«. Außerdem sprachen wir über Rachel Kushners Roman »Ich bin ein Schicksal«, über Simon Strauss' Roman-Essay »Römische Tage«, der für uns das SWR2 Buch der Woche ist. Und wir stellten Ingrid Nolls Roman Goldschatz vor, sowie Moby Dick von Herman Melville als Sommerlesetipp mit Jubiläumsanlass. Und zum Schluss besprachen wir den vierten Band der großen Geschichte der Sexualität von Michel Foucault. Tontechnik hatten Ralf Winkmann und Carina Vollrath. Ich bin Alexander Wasner. Die Musik zum Schluss kommt noch einmal von Nouvelle Vague. I'm in love with German Filmstar. World. Ooh.
I'm in love with a German film star I once saw in a movie, playing the part of a real troublemaker, but I didn't care.